Heute unser Thema im Podcast Trends. Alternative Investments, der Podcast für Investmentprofis. Die Zukunft des Investments beginnt hier. Willkommen bei der Alternative Investments Podcast, wo wir die spannendsten Chancen außerhalb der traditionellen Märkte entdecken. Von exklusiven Immobilienprojekten bis zu disruptiven Technologien. Wir helfen institutionellen Investoren, klügere Investmententscheidungen zu treffen.
Protein statt KI? Vom Fjord ins Depot? Ja, und was ist der Protein-Supercycle? KI frisst Strom, das wissen wir. Die Welt frisst Protein? Ist Fisch der nächste strukturelle Investmenttrend? Jetzt kann man viele Wortspiele machen. Fischfonds oder Fischfonds, das eine mit S und das andere ohne S geschrieben. Heute kochen wir keine Suppe, sondern sprechen über Geldanlage. 71% unseres Planeten ist mit Wasser bedeckt. Aber in den meisten Depots herrscht erstaunlich viel Trockenheit. Gleichzeitig hat die Aquakultur beim weltweiten Angebot aquatistischer Tiere inzwischen den Wildfang überholt. Ja, und während an der Börse alles über künstliche Intelligenz spricht, könnte ein ganz anderer Superzyklus laufen. Protein. Also unser Thema heute Protein statt KI vom Fjord ins Depot. Herzlich willkommen beim IP-Investoren-Podcast. Darüber spreche ich jetzt mit Marco Beerwerger. Grüße Sie.
Guten Tag, Herr Heinrich. Freue mich, hier zu sein.
Protein statt KI. Herr Beerwerger, an der Börse reden gerade alle über Chips, Rechenzentren und künstliche Intelligenz. Sie sagen sinngemäß, schauen wir doch mal auf den Teller. Warum könnte ausgerechnet Fisch einer der unterschätzten Investmenttrends der kommenden Jahre sein?
Ich glaube, das hat verschiedene Gründe. Einerseits ist das Thema von den Börsen etwas vom Radar verschwunden. Auf der anderen Seite sehen wir, dass die Leute da sehr viel über die Ernährung sprechen, dass Protein immer beliebter wird und dass sich da einfach sehr viel verschiebt und ein struktureller Trend vorherrscht, dass sich die Leute anders ernähren wollen in Zukunft. Und da passt das Thema sehr schön.
Ja, ist denn Fisch gesund? Ich meine, warum ist eigentlich Fisch und Seafood gerade jetzt interessant? Es hat sich ja auch viel verändert. Was hat sich denn in den vergangenen 3-4 Jahren so verändert?
Ich glaube, das prominenteste Thema ist die Gesundheit. Die viele Leute wollen sich gesünder ernähren und da Protein ist fast schon zum Synonym geworden für eine gesunde Ernährung. Das würde ich zwar nicht unterschreiben, aber trotzdem sieht man da einen strukturellen Trend und man sieht auch beim Angebot zum Beispiel, wie sehr das Sushi-Restaurants aufgekommen sind in den letzten Jahren. Da passiert einfach sehr viel und da kann natürlich auch gewisse Sektoren im Food-Bereich davon profitieren.
Jetzt kann ich sagen, ja gut, so viel Sushi will ich gar nicht essen. Aber es geht eigentlich um die Gesundheit. Also zurück zum Protein, quasi mehr Protein pro Biss.
Absolut, ja. Und das andere Thema, was auch sehr stark aufkommt, sind unverarbeitete Lebensmittel. Ich meine, in den 90er, 2000er Jahren sind sehr stark diese Fertiggerichte aufgekommen. Man hat weniger Zeit, um zu kochen. Es muss schnell gehen. Und jetzt sehen wir da wieder ein bisschen einen Trend zu unverarbeitenden Lebensmitteln, sei es Fleisch, sei es Fisch. Also da passiert sehr viel und da profitiert der Fisch natürlich direkt davon, auch weil man ihn sehr schnell und einfach zubereiten kann zu Hause.
Ja, und Fisch ist gesund und hat Omega-3, haben wir gelernt, besser als Omega-6. Und es ist auch relativ wichtig für Menschen, die Richtung Diabetes gehen, oder?
Absolut, ja. Der Fisch hat sehr viele gute Inhaltsstoffe, wie die Omega-3-Fettsäuren, wie auch ein Aminosäurenprofil, das sehr vorteilhaft ist, auch für eben Personen, die Diabetes haben. Oder auch gerade für Anwender, das auch immer mehr aufkommt von dieser GLP-1-Abnehmspritzen, wo man sich auch proteinreich ernähren muss schlussendlich.
Ja, kommen wir doch mal ins Detail. Vom Fischernetz sozusagen zu neuronalen Netzen, zu Organisationstechnik. 2022 hat Aquakultur bei der Produktion von Fisch erstmals den Wildfang überholt. Also ist Fischzucht heutzutage eigentlich weniger Landwirtschaft und ist es mehr High Tech? Also wie sieht das aus?
Ja, ich glaube, seit den Anfang der 90er ist da sehr viel passiert. Da waren wir bei etwa 10% von den Tieren, die wir gegessen haben, wo aus Aquakultur stammen. Mittlerweile, wie gesagt, sind es mehr als die Hälfte. Das hat auch sehr viel mit Technologie zu tun. Zum Beispiel Jungfische werden mittlerweile an Land gezüchtet und dann erst in die Fjorde entlassen, dass man einfach die Tiergesundheit besser fördern kann, dass man das überwachen kann und auch mit der Technologie, um Krankheiten zu erkennen, um optimal zu füttern etc. Da ist sehr, sehr viel passiert und ist sehr viel High-End drin, auch wenn man nicht von einem KI-Investment direkt spricht.
Okay, gehen wir nochmal einen Schritt zurück. Jetzt werden sich viele denken, okay, jetzt erzählen die zwei sich viel über Fisch. Was machen sie eigentlich beruflich? Wo arbeiten sie und in was investieren sie eigentlich?
Ich bin Partner bei Bonafide, das ist ein kleiner Asset Manager, der Themenfonds hat eben spezialisiert auf diese Blue Revolution, auf das Thema Fish and Seafood. Und schlussendlich sind wir ein kleines Team von 4 Personen und wir investieren in die gesamte Wertschöpfungskette, sprich vom, es beginnt irgendwo beim Futtermittel, bei den Gehegen, über die Züchter bis hin zum Sushi-Lieferant bei Ihnen zu Hause. Alles ist schlussendlich börsenkotiert, wir investieren nur in gelistete Aktien.
Was ich total spannend finde, ist eigentlich die Wertschöpfungskette. Ich sehe eigentlich nur den Fisch. Vielleicht 2-mal, vielleicht 3-mal. Also ich kaufe ihn irgendwo ein, dann sehe ich ihn in der Pfanne, wenn ich ihn koche und dann nochmal auf dem Teller. Aber davor gibt es wirklich eine riesige Wertschöpfungskette. Das haben Sie so ein bisschen angesprochen. Wo fängt denn diese an? Ich meine, muss ja irgendwo was züchten eigentlich.
Absolut, ja. Es fängt irgendwo bei den Fischeiern an, die hergestellt werden müssen. Dann schlussendlich beginnt man mit der Aufzucht. Da braucht man die Futtermittel, man braucht die Technologie, die Gehege, die Wasseraufbereitung, damit man überhaupt den Fisch züchten kann. Dann hat man da einen Zyklus von etwa 1,5 bis 2 Jahren vom Ei, bis er wirklich auf dem Teller landet. Entsprechend ist das aus Investorensicht auch immer sehr interessant, weil es braucht eine gewisse Zeit, bis die Kosten oder die Erträge schlussendlich gematcht werden, weil der Fisch 1,5 Jahre gefüttert, die Mitarbeiter bezahlt werden können, bis dann der Ertrag schlussendlich zurück ins Unternehmen fließt. Dann, was auch ganz wichtig ist, nach der Zucht die ganze Lieferketten, dass man die Verarbeitungsprozessanlagen gleich vor Ort hat, dass man den Fisch einfrieren kann oder dann frisch versenden kann, bis hin zu der Logistik mit den LKWs oder dann auch mit dem Flugzeug zu den Endmärkten. Weil schlussendlich, was man aus der Landwirtschaft kennt, dass man sehr viel lokal produzieren kann, das funktioniert nicht gleich beim Fisch, weil man schlussendlich die richtigen Zuchtbedingungen, die richtigen Wassertemperaturen je nach Spezie braucht, damit das überhaupt funktioniert.
Also Sie investieren nur in Zuchtfisch und dann die Weiterverarbeitungskette, also nicht in Fangfisch sozusagen.
Wir investieren auch in das Wildfanggeschäft. Da ist es einfach so, dass wir eine stagnierende Fangquote sehen seit den Ende 80er, Anfang 90er Jahren. Entsprechend sind wir da sehr selektiv in auch Spezien wie zum Beispiel die Jack Mackerel in Chile, wo wir investiert sind, wo sich sehr gut erholt haben und wo es jetzt auch wieder eine Industrie gibt, die schlussendlich wachsen kann in den nächsten Jahren. Aber Aquakultur bleibt der Treiber für die Fische und für die Fische, die auf unseren Teller landen. Das ist sicher der größte Teil im Portfolio.
Und wie kommen Sie an Ihre Firmen ran? Fahren Sie da selber raus? Schauen sich die Farmen an?
Absolut, ja. Wir haben ein Investmentuniversum selber aufgebaut in diesem Bereich und schlussendlich schauen wir uns alle Unternehmen, die in Frage kommen, zum ins Portfolio kommen, haben wir auch vor Ort angesehen. Also wir haben sozusagen eine Weltreise gemacht, überall wo es Wasser gibt, um auch diese Firmen und die Produktionen anzusehen. Weil es ist schön und nett, mit dem Management zu sprechen, aber schlussendlich hat es sehr viel auch mit den Farmmanagern, die draußen sind, zu tun. Und da ist es immer ratsam, aus Risikosicht auch mit diesen Personen direkt zu sprechen und sich einen eigenen Eindruck zu machen, wie das funktioniert.
Machen Sie doch mal ein paar Beispiele. In was investieren Sie da eigentlich genau? In welche Firmen?
Ja, also jetzt, wenn wir in Europa bleiben, da ist Norwegen sehr wichtig. Da kennt man auch die Lachszucht, was die weltweit größte Lachszucht ist. Das sind eben diese Gehege, die man da draußen in den Fjorden sieht. Gleichzeitig eben die Jungfische werden an Land in Becken gezüchtet. Und auch die Verarbeitungsanlagen sind da dann vor Ort. Das ist ein Beispiel so ein bisschen für die Aquakultur. Dann haben wir auch Zulieferer wie die Aqua Group, wo schlussendlich eben diese ganze Technologie für landbasierte Projekte wie auch für Offshore-Zuchten zur Verfügung stellt, wo sehr viel Technologie drin ist, auch sehr viel mit Kameras, Überwachung etc. Dann, was Sie kennen, sind vielleicht Marken wie Findus, Iglo, die man bei Ihnen in Deutschland oder bei uns in der Schweiz auch erhalten kann, wo schlussendlich den Fisch nimmt und zu Mahlzeiten eigentlich zubereitet, die dann sehr einfach zuzubereitbar sind bei Ihnen zu Hause. Oder eben dann, was wir auch machen, sind die ganzen Fülllogistik-Themen, weil das ist sehr zentral, dass der Fisch überhaupt frisch bleibt und bei Ihnen im Regal landen kann.
Also kann man sagen, Norwegen ist der dickste Fisch im Netz, was Zuchtfische angeht?
Absolut, ja. Und auch die Lachsindustrie, weil sie einfach am weitesten entwickelt ist in der Zucht. Es gibt sehr, sehr viele verschiedene Spezien, die gezüchtet werden, ob im Meer oder auch im Frischwasser. Und aber was viele zum Beispiel auch nicht wissen, Chile, ein südamerikanisches Land, das eigentlich für die Region auch sehr weit entwickelt ist, ist der zweitgrößte Lachsmarkt. Also von dem her sind wir da auch global diversifiziert. Wenn wir dann Richtung Japan, Thailand kommen, gibt es auch in Asien sehr spannende Märkte für unser Universum.
Ja, sprechen wir nochmal über den Fisch selber. Wie gesund sind denn Aquakulturen? Es gibt ja dann immer so das Bild im Kopf, irgendwelche Krankheiten, Futterkosten, Lachs, Laus, Algenblüten, diverse Krankheiten. Wie gesund ist denn der Fisch wirklich oder wie high-tech passiert denn da die Fischzucht?
Ja, ich glaube, es gibt immer noch ein starkes Narrativ, dass Wildfangfisch oder Lachs zum Beispiel besser ist als der Zuchtfisch. Das muss ich ein bisschen relativieren. Einerseits eben die Zuchtfische sind sehr, sehr gut überwacht. Man sieht immer die Wasserqualität, wie das Wasser ist. Interessanterweise ist das auch alles transparent aufrufbar für Norwegen im Internet. Also Sie können in jede Fischfarm anklicken und die Wasserproben ansehen, die Bodenproben ansehen. Also von dem her ist der Fisch da sehr gut überwacht. Auch Themen wie Antibiotika, wo in der Beginn der Aquakultur ein großes Thema war, konnte mittlerweile durch Impfungen praktisch 100% ersetzt werden. Von dem her ist einfach sehr viel passiert. Es gibt immer noch Unterschiede. Ein Zuchtlachs ist fetthaltiger, aber auch gesunde Fette mit diesen Omega-3-Fettsäuren im Gegensatz zum Wildfangfisch. Aber was vielleicht ein bisschen romantisiert wird, vielfach ist der Wildfanglachs, wo man denkt, ah, der ist wirklich wild. Aber schlussendlich passiert das mittlerweile eigentlich auf der gleichen Technologie. Die Fische werden auch gezüchtet, zum Beispiel in Alaska, werden dann entlassen in die Flüsse und die kommen dann natürlich zwar wieder zurück, aber sie sind schlussendlich auch ursprünglich gezüchtet und nicht mehr so wild, wie sie mal vor 50 Jahren noch waren.
Ja klar, man muss Fische einsetzen, damit wir hier rauskommen. Also erstmal züchten natürlich. Wie high-tech ist denn so eine Fischzucht? Ich nannte es ja vorhin Protein statt KI, aber wie viel KI steckt denn in so einem Fischzuchtbetrieb wirklich noch drin oder schon drin?
Grundsätzlich relativ viel. Ich meine, früher war man wirklich vor Ort auf den Lachsfarmen, da hat man alles von Hand mehr oder weniger gemacht, die Fische gefüttert etc. Mittlerweile von den großen Züchtern, die haben alles zentralisiert. Das heißt, sie haben riesige Gebäude, wo sie schlussendlich die Fische von ganz vielen Farmen her aus füttern. Und da sieht man einfach sehr viele Monitore. Der Fisch wird mit KI, mit Kameras überwacht. Und dann weiß man genau, wie viel Futtermittel er momentan braucht, wie hoch ist die Wassertemperatur. Das hat alles Einfluss schlussendlich, um den Fisch effizient zu züchten, aber auch auf die Fischgesundheit schlussendlich, was für den Konsument auch immer wichtiger wird.
Wir haben uns jetzt über die Gesundheit der Fische noch unterhalten. Wie sieht es denn eigentlich aus mit anderen Einflussfaktoren, die Sie vielleicht als Fondsmanager auch berücksichtigen müssen? Steuern, Zölle, politische Geschichten, Wassertemperaturänderungen vielleicht, irgendwelche Stürme. Was beeinflusst denn noch den Preis und den Wert eines Fisches?
Ja, da gibt es ziemlich viele Einflussfaktoren, eben angefangen vielleicht bei den politischen Rahmenbedingungen, wie ich schon gesagt habe, der Fisch. Man kann nicht einfach den Standort verlegen, wie bei reichen Privatpersonen, die sagen, hey, ich verlagere jetzt meinen Steuersitz irgendwo hin. Also schlussendlich ist man abhängig von der Region, wo man züchtet und wie die Bedingungen da sind. Das kann ein Vor- und ein Nachteil sein. Einerseits der Vorteil ist ganz klar, dass es stark reguliert ist, dass nicht einfach neue Player in den Markt kommen können und sagen, ich habe hier Lizenzen, um Fische zu züchten. Das heißt, das Angebotswachstum kann man sehr gut prognostizieren für die kommenden Jahre. Auf der anderen Seite ist das natürlich auch ein Risikofaktor, wenn Steuern erhöht werden oder wenn die Bedingungen generell durch die Politik erschwert werden. Das haben wir in der Vergangenheit auch immer wieder gesehen. Und gerade jetzt mit den geopolitischen Auseinandersetzungen, die wir sehen, ist es ein Markt, der sehr stark vom internationalen Handel abhängig ist. Da sind Frachtposten entscheidend, da sind natürlich auch Zölle entscheidend, jetzt für den US-Markt, wo man momentan auch sehr viel diskutiert. Und ich glaube, zentral für die Industrie, was sie auch gelernt haben in den letzten Jahren, dass sie sich einfach besser diversifizieren müssen und in verschiedene Märkte, wie auch ausstrebende Märkte in Asien mit China zum Beispiel, Europa und auch die USA abdecken, dann kann man die Volumen ein bisschen verschieben, falls es von der einen Seite auch wieder Gegenwind gibt.
Wie kommt der Fisch eigentlich ins Tiefkühlregal und wie frisch ist das? Also was ist die Definition von einem frischen Fisch?
Ja, also grundsätzlich die Züchter, die produzieren oder schlachten Tiere erst dann, wenn es von irgendjemandem bestellt wurde. Also von dem her wird er dann an dem Tag geerntet, wo eine Bestellung da ist. Dann wird er schlussendlich, die meisten Fische werden einfach die Köpfe werden entfernt und die in Reihen und schlussendlich kommt der ganze Fisch dann zur Verarbeitung, wird auf Eis gelegt und geht dann am gleichen Tag noch raus. Ich meine, es ist interessant zu sehen, in Norwegen gibt es Inseln mit 5000 Einwohnern und da kommen 100 Trucks an einem Tag, die nur Lachs abholen. Also von dem her, das ist sehr, sehr groß. Und dann werden sie meistens zu Verarbeitungsstandorten geliefert. Das ist zum Beispiel in Europa Polen, wo sehr groß da ist und von da dann auch gerade gelabelt für die deutschen Supermärkte, die ihre eigene Produktlinien haben. Und dann in einigen Tagen kommt er dann schlussendlich bei Ihnen im Kühlregal an als frischer Fisch. Und die Alternative ist natürlich, dass man es gleich vor Ort verarbeitet und einfriert. Kann man mittlerweile auch sehr gut machen mit diesem Schocktrossen, dass das sehr schnell geht und man ihn dann natürlich auch weiter transportieren kann, ohne dass die Qualität darunter leidet.
Also innerein raus, Kopf weg, Schockfrosten, dann habe ich einen sehr, sehr frischen Fisch sozusagen. Was passiert mit dem Rest? Wird es dann zu Fischfutter verarbeitet?
Ja, mittlerweile, früher hat man den Fisch zurück ins Meer geworfen, wie man es vielleicht auch vom Angeln kennt oder die Innereien, das, was man nicht braucht. Heutzutage kann man den ganzen Fisch, also 100% weiterverarbeiten, zum Beispiel den Kopf eben oder auch die Innereien. Da hat es immer noch wertvolle Omega-3-Stoffe drin, es hat Calcium drin etc. Und es gibt Unternehmen, wo wir auch investiert sind, wo schlussendlich diese Abfallstoffe nehmen und dann weiterverarbeiten zu Supplements für den menschlichen Konsum oder eben auch für Futtermittel, für die Landwirtschaft oder auch wieder für die Fischzucht selbst.
Steigen wir noch ein bisschen ein in Ihren Fonds, um das zu verstehen. Sie haben schon ein paar Namen genannt. Es gibt ja bei jeder Anlageklasse, ähnlich wie bei KI mittlerweile auch oder früher beim Goldrausch, man sagt Lachs- oder Schaufelverkäufer. Also das eine ist das Produkt, der KI-Chip, und das andere sind sozusagen die Lieferanten. Wer braucht KI? Die Rechenzentrumsbauer kann man kaufen oder Strom zum Beispiel. Wie ist das bei Ihnen? Wer sind denn bei Ihnen da die Schaufelverkäufer sozusagen?
Ich glaube, das sind wirklich die Technologieanbieter und die Futtermittelhersteller, wo primär da in Frage kommen. Einerseits, man sieht, dass der Trend da ist. Es gibt auch immer mehr landbasierte Projekte, auch in Deutschland, in Asien zum Beispiel, wo diese Fabriken jetzt gebaut werden. Das ist wieder gut für die Schaufelproduzenten oder für unsere Aquakulturzulieferer, die Gehege, die Wasseraufbereitung zubereiten. Und auf der anderen Seite auch die Futtermittelproduzenten, die schlussendlich für ganz viele verschiedene Spezien da das Futter liefern. Und die sind dann auch nicht direkt abhängig vom Endpreis oder wie der Markt gerade zyklisch funktioniert, weil der Fisch wird sowieso gezüchtet, dass das wächst strukturell seit Jahren und von dem her profitieren die auch da direkt von diesem strukturellen Wachstum.
Fisch trifft Artikel 8. Was mich gewundert hat, ist, dass Sie an den Vorhaben Richtung Artikel 8, also Fisch gilt ja als ressourceneffizientes Protein, haben wir gesagt. Gleichzeitig haben wir Themen wie Fischwohl, Parasiten müssen bekämpft werden, entkommene Zuchtfische, Futtermittel, Umweltbelastungen. Wieso haben Sie Artikel 8 vor eigentlich?
Ja, ich glaube, uns war das immer wichtig, dass man das irgendwo kombinieren kann, eben gerade auch durch dieses negative Narrativ von der Fischzucht, dass man da genau drauf schaut, auch wenn man mit den Unternehmen spricht. Und schlussendlich unser Ansatz ist, wir sagen, wir sind in einem Themenbereich tätig in der Fischzucht. Jede Zucht von Tier, sei es ein Rind, sei es ein Hühnchen oder sei es ein Fisch, hinterlässt einen CO2-Fußabdruck oder einen Fußabdruck generell auf der Welt. Und schlussendlich ist Fisch aber relativ effizienter. Das sieht man auch in so Protein-Producer-Index, die es gibt, wo die Unternehmen wirklich auf die Nachhaltigkeit angesehen wird. Und auf den ersten 10 Stufen von dieser Rangliste sind 8 Seafood-Produzenten und dann kommen irgendwann Fischproduzenten. Und das ist so ein bisschen unser Ansatz. Einerseits auch, weil wir in einem Nischenthema tätig sind, die Unternehmen kennen, dass wir bestimmte Themen auch aktiv durch unser Engagement angehen können und ansprechen können. Gleichzeitig sind die Unternehmen sich auch bewusst, dass sie sehr viel da investieren müssen und sind da auch sehr transparent, was es natürlich auch für uns einfacher macht, da eine Analyse zu machen und schlussendlich auch diese regulatorischen Anforderungen zu erfüllen, damit wir Artikel 8 sein können.
Ja. Erzählen Sie noch mal ein bisschen was über die Zusammensetzung des Fonds und die Gewichtung. Wie ist der Fonds zusammengesetzt?
Ja, wir investieren in rund 20 bis 30 quotierte Aktien. Das ist global diversifiziert. So Kernmärkte sind eben zum Beispiel Norwegen mit der Lachszucht. Dann haben wir auch Chile als wichtigen Markt und dann in Asien mit Japan und auch Thailand, wo wir diversifiziert sind, global gesehen. Und dann eben entlang dieser gesamten Wertschöpfungskette vom Ausrüster über die Züchter. Und ich glaube, gerade auch bei so einem Nischen-Themen wie Fish & Seafood macht es durchaus Sinn, dass man da einen aktiven Ansatz hat und wirklich auch diese Gewichtungen vom Schaufelverkäufer hin zum Züchter bis zur Infrastruktur auch teilweise verschieben kann, je nach Marktsituation.
Also aktiv kann ich mir richtig gut vorstellen. Wir hatten ein kleines Vorgespräch und haben gesagt, schicken Sie mal ein paar Fotos rüber und dann habe ich Ihre Fotos gesehen, sagte ich, wow, coole Fotos, Sea of Controller, Sie hinterher, also man sieht mehr, man sieht wirklich, Sie sind vor Ort. Wie aktiv sind Sie denn jedes Jahr vor Ort?
Das kommt ein bisschen drauf an. Also wir versuchen immer einmal im Jahr eine internationale Reise zu machen, ein bisschen ein Fokus, dass wir irgendwo 2 Wochen dann sind, zum Beispiel in Japan und die Unternehmen ansehen oder in Chile, wo auch immer. Und sonst Norwegen ist relativ nahe für uns. Da sind auch sehr große Konferenzen, was man immer verbinden kann, um auch wieder mal die Unternehmen zu sehen, wieder mal vorbeizuschauen, auch wenn die Technologie da wieder weiter Fortschritte macht, dass man da immer up to date bleibt und schlussendlich auch für uns aus Risikosicht bringt das sehr, sehr viel für die Diskussion nachher, wo wir den Fokus auch für die nächsten 6 Monate etc. legen wollen in unserem Portfolio.
Sprechen wir mal über Performance. Welche Performance haben Sie denn in den letzten 10 Jahren?
Man muss es vielleicht ein bisschen aufteilen. Einerseits, bevor wurde 2012 gegründet, bis 2020 war dieser strukturelle Trend bereits erkennbar. Die Unternehmen sind gut gewachsen, schöne Gewinnwachstumszahlen. Da hatten wir eine Rendite von über 10% pro Jahr auf dem Fonds nach Kosten. Und seit der Pandemie war es eher schwierig für uns, generell im Lebensmittelsektor, obwohl der Fisch-Seafood-Sektor besser performt hat als eine Nestle oder als die großen Player. Aber einfach durch diese ganzen geopolitischen Verwerfungen und Schwierigkeiten sind wir eher da flat. Über den gesamten Zeitraum haben wir 6,5% pro Jahr geliefert.
Fisch auf dem Teller, Fisch im Depot sozusagen. Also wenn ich jetzt mir die Frage stelle, für wen ist Ihr Fonds eigentlich geeignet? Also wenn ich bereits einen klassischen Welt-ETF und reichlich Tech im Depot habe, was ist Fisch und Seafood dann eigentlich für mich? Diversifikation? Ja, defensiver Satellit oder echter Wachstumsbaustein? Und welcher Anleger sollte besser die Finger davon lassen?
Ich glaube, es kombiniert viele von diesen Punkten. Einerseits ganz klar die Diversifikation, nur schon vom Länderfokus her, dass wir Norwegen, dass wir Chile drin haben, was ein Weltaktienmarkt praktisch gar nicht abdeckt. Auf der anderen Seite aber auch die Treiber hinter der Performance. Wir finden, es ist immer ratsam, wenn man diversifizieren möchte, dass man auch auf die Treiber der Performance schaut. Und wir sind weniger zyklisch von diesen Börsenthemen abhängig oder was Donald Trump gerade sagt, sondern mehr eben von der Biologie, von den Zuchtbedingungen, vom Absatzpreis zum Beispiel für Lachs oder andere Spezien. Und von dem her, wenn wir jetzt dieses erste Halbjahr 2026 analysieren, dann war unsere Korrelation zu den Weltaktienmärkten praktisch bei null. Also von dem her, die besten Wochen hatten wir dann, wo die Märkte negativ waren und wir waren eher flat, wo die Märkte plötzlich wieder 10% gewonnen haben. Also von dem her hat man da wirklich ein niedriges Marktbeta, was aus Risikosicht sicher auch in ein Gesamtportfolio als Satellit gut reinpasst. Und auf der anderen Seite ist es so wie ein eigenes Thema, es ist ein struktureller Trend langfristig, also wenn man einen langen Anlagehorizont hat, dann kann man das mal reinlegen ins Depot und einfach drinnen lassen, wenn man das so sagen möchte. Es ist langweilig, wir werden nie Jahre haben, die plus 50% machen, wie die KI-Titel vielleicht, weil es einfach auf Cashflow basiert, auf Gewinnwachstum basiert und das zeigt auch unsere Dividendenrendite momentan von 4,6%, also die Unternehmen sind sehr gut etabliert, zahlen auch attraktive Dividenden schlussendlich aus. Und es ist einfach ein langweiliger Fonds, der stetig wächst mit dem Trend und jetzt sicher mit all den Themen, die wir schon besprochen haben, auch in den nächsten Jahren nochmals Rückenwind erhalten sollte.
Langweiliger Fonds? Naja, kann ja auch ein sehr schmackhafter Fonds sozusagen sein. Das war der IP-Investoren-Podcast. Herzlichen Dank, dass Sie dabei waren. Sagen Sie, Sie haben ja inzwischen eigentlich nicht alle, aber ganz viele Fischfarmen rund um den Globus besucht der ganzen Welt. Welcher Fisch kommt denn bei Ihnen privat am liebsten auf den Teller?
Ich bin immer noch persönlich ein großer Fan auch vom Thunfisch. Da gibt es ja auch verschiedene Spezien, aber so ein Thunfischfilet ist immer noch das Beste. Und noch besser ist, wenn man das irgendwo vor Ort, wo wirklich der Thunfisch auch gefangen wird, konsumieren kann, dann ist es natürlich noch frischer als bei uns in Europa.
Sie haben ja von Japan auch erwähnt. Gibt es vielleicht eine Fischsorte, wo Sie sagen, das müsst ihr jetzt mal essen? Also gibt es eine Fischsorte, wo Sie sagen, die empfehle ich jetzt mal, weil das wirklich ein wunderbarer Fisch ist?
Ja, ich glaube, etwas, was ich speziell finde und auch sehr, sehr lecker, kennt man auch nicht so, ist der Yellowtail Kingfish, heißt der. Kann man auch roh essen wie Lachs oder auch gekocht. Fischrestaurants kennen den. Also falls Sie wieder mal bei einem lokalen Fischrestaurant essen gehen, dann fragen Sie gerne mal nach dem Kingfish und probieren Sie das gerne aus.
Also Protein statt KI vom Fjord ins Depot nannte ich den Anfang. Eigentlich müsste man sagen Protein mit KI vom Fjord ins Depot mit KI. Der Protein-Superzyklus. Bärweger, ich danke Ihnen.
Vielen Dank, dass ich hier sein durfte.
Das war der Alternative Investments Podcast.